Tag, liebe Hörer. Wir sind zurück. Neuen Podcast wollen wir aufnehmen heute über das sage ich später.
Verraten wir noch nicht.
Überraschung.
Überraschung.
Überraschungsfolge. Erstmal herzlich willkommen und seit langer Zeit mal wieder online aufnehmen.
War gar nicht so lang.
Nee?
September.
Ja, dann sind wir gut in der Zeit, siehst du, passt doch.
Würde ich auch sagen.
Begrüße ich heute nämlich unseren Mann aus dem Süden, Patrick.
Der Südliche, hier, der Obergangster.
Ja, hallo. Und den Nils.
Moin, frisch aus dem Urlaub.
Ja, auch nicht schlecht. Und ich, Sven, hier. Und wollen wir heute mal über Debugging sprechen und Fehleranalysen.
Das hast du doch verraten.
Oh. Ja, habe ich doch verraten.
Das wollte
ich
doch erst am Ende machen.
Und dann haben wir als nächstes hier Feedback. Haben wir nicht. So wie immer. Gehört schon zur Tradition. Ist ja auch egal.
Wenn Tradition ist kein Feedback. Ja. Dann machen wir wohl alles richtig.
Ja, also wenn keiner was sagt, ist das auch eine Zustimmung. Also ne, machen wir so weiter, solange uns keiner bremst.
Nicht geschimpft ist gelobt genug.
Ja, genau. Also lassen wir das so, wie das ist. Und wir machen einfach weiter. Aber trotzdem könnt ihr uns ja mal irgendwie mal einen Laut geben unter info@nerdarray.de. Damit wir irgendwie sehen. Das oder hören, nicht sehen, sondern lesen, dass wir gehört werden, genau. So.
Wenn ihr nichts zu meckern habt, wir würden auch positives Feedback entgegennehmen.
Ja, genau. Das, das ist auch ganz nett. Nur so, dass man weiß, dass man auf dem richtigen Pfad ist. Und
ansonsten machen wir einfach den nächsten Podcast 10 Minuten Schweigen.
Ja, auch mal. Wenn das alles so in Ordnung ist, was wir machen, dann können wir auch das machen.
Erzählen wir wirklich erst am Ende, was wir machen.
Was? Siehst du?
Dann erzählen wir das.
Ja, genau. Ja. Jetzt schweigen wir und
am Ende sagen wir, über was wir hätten sprechen wollen.
Ja. Ja, und den Off-Topics haben wir festgestellt, haben wir nichts. Oder hast du irgendwas, Patrick?
Nee. Nö, gerade nichts. Und zwar vorhin auch mal ganz kurz überlegt, aber nee.
Nee. Okay.
Dann Konvertierung.
Meine AWL-Konvertierung war herrlich.
Die war herrlich.
Ja, siehst du, AWL-Konvertierung. Hast du
was von der Seele reden?
Ja, genau. Wir machen ein bisschen Therapie hier.
Legen wir einen Stuhlkreis.
Ja, ja. Wir können dich therapieren. Ja, aber das ist, ist ein alter Code gewesen, den du einfach.
Der ist uralt, hat aber super funktioniert.
Ja. Und hat keiner angefasst und du musstest das jetzt umbauen.
Ja, aufgrund der neuen Steuerungsgeneration, die versteht diesen AWL-Code nicht mehr, weil der für andere Prozessoren gedacht war.
Ja.
Und wenn ich das Projekt jetzt übernehmen will, dann muss ich genau diese zwei Bausteine, die den noch enthalten, eben portieren.
Ja.
Das war dann schon gar nicht so einfach. Also den ersten Baustein hat jetzt mal 1,5 Tage gedauert. Aber der große Bob, der kommt jetzt erst.
Ach so.
Okay. Der erste war quasi so zum Aufwärmen, mal wieder Register lesen und laden und Setzbefehle und irgendwelche
Sprünge.
Doppelwartbefehle und.
Ach, du ahnst es nicht, ja. Ich erinnere mich.
Das ist schon lange her, dass ich das mal gemacht habe.
Ja. Und dann, und wie testest du das jetzt?
Da habe ich mir tatsächlich was Gutes ausgedacht. Und zwar habe ich so einen Profilgenerator mir geschrieben, der eben diese Bewegung, weil es geht um eine hydraulische Achse. Und da mache ich einfach diese Bewegung eben über so einen normalen Motion-Baustein simuliert und messe einfach, nimmt also den Originalbaustein in AWL und den neuen Baustein in Structured Text und hängt die parallel an das gleiche Signal und schaue, ob das gleiche rauskommt. Ich habe ein Intel-CPU hier, spiele ich halt da auf. Und schau, ob die das gleiche Ergebnis liefern.
Okay.
Wenn die das gleiche Ergebnis liefern, also genau deckungsgleich, dann sollte das wohl auch ganz gut funktionieren.
Ja. Naja.
Ja, und dass er dein Code ist, weißt du dann ja auch, ob alles getestet wurde.
Ja, richtig.
Ja, dennoch viel Spaß für den nächsten.
Ein schönes kleines Testprojekt auch dann.
Ja.
Ja. Okay. Hier.
Dann therapieren wir dich erst nach dem großen Baustein.
Ja.
Ihr könnt ja mitmachen.
Warte, nee. Gerade einen Kalender geguckt, ganz schlecht.
Voll ausgelastet.
Noch zu viel zu tun bis zur SPS-Messe.
Ja, ja, ja. Im Topic haben wir heute gesagt, habe ich schon verraten, ne?
Ja.
Debugging und Fehleranalyse, habe ich schon gesagt. Da ist natürlich ein wichtiges Werkzeug bei uns in der Automatisierungstechnik. Würde ich mal so erwarten, dass da hebt sich eigentlich die IDEs von dem, oder da hebt sich so ein bisschen die normale Standardprogrammierung von der Automatisierung ab. Also das heißt, oder umgekehrt so, ne, also die Automatisierungstechnik von der Standardprogrammierung hebt sich da ab, weil das wichtige Werkzeug ist, um Fehler festzustellen und online auf die Steuerung zu gucken, was so normale Debugging-Werkzeuge nicht unbedingt so zulassen, ne? Also das ist sowas gibt's nicht, sowas wie während der Laufzeit die Variablen mitbeobachten, wird so ja nicht gemacht, ne? Also so Watchlisten gibt's nicht richtig in anderen Debuggern.
C kannst du dann einen Breakpoint setzen, dann steht's aber halt auch.
Ja, ja, genau. Und diese Watchlisten.
Ja, oder halt ausdrucken, ne?
Ja.
Hilft auch.
Ja.
Das Laufzeitverhalten meistens bisschen ändern kann.
Ja, genau. Aber das ist natürlich, wenn sich Variablen also wirklich in jedem Zyklus irgendwie ändern, das willst du ja auch nicht in der Konsole.
Nein, aber.
Aber so, dass du einfach so ein Wert, also dass dir der Wert dargestellt wird und die Variable dahinter steht und die sich zyklisch irgendwie ändert, weil das wäre so eine Watchliste. Also einfach raufgucken und sagen, ja, der Wert verändert sich und sowas gibt's eher selten, würde ich mal so sagen. Oder es benutzt, man braucht es ja vielleicht auch gar nicht in der Programmierung. Aber in der Automatisierung braucht man schon, oder?
Da wird's viel verwendet, ja.
Ich finde, das ist, glaube ich, das wichtigste Werkzeug überhaupt, ne? Watchlisten, also raufgucken auf veränderten Variablen. Watchlisten, das ist das Wichtigste, was es,
Der ist halt auch so der erste Einstieg.
Ja.
Als allererstes schaut man erstmal nach, wie die Variablen tatsächlich stehen und dann überlegt man sich weiter, wie kann man es jetzt weiter eingrenzen.
Ja.
Wenn man es nicht gleich sieht, weil irgendwann ändern die sich ja so schnell, dass die Watchliste
die nützt dir dann
auch nichts mehr bringt.
Nee, das wäre dann natürlich wieder das nächste Thema, dann das Logging oder was auch immer, ne? Also dass man die Veränderung mitschreibt in Logging-Werkzeuge, keine Ahnung.
Oder aus
ich habe das auch schon mal in einen Logging-Array quasi reinportiert, damit man den zeitlichen Verlauf einfach mitlesen kann, weil es zu schnell ging.
Ja.
Da gab es die Scope-Views noch nicht, die es jetzt eigentlich überall gibt.
Nee, da hat man sich selber was gebastelt. Das gab es früher auch, das stimmt, ja. Hat man früher keinen
Scope. So ein Array und dann drei Daten rein, wie sie nacheinander gekommen sind.
Ja, genau.
Hat man zumindest einen Anhaltspunkt weiter gehabt. Meistens hat man da auch nichts gesehen, weil es einfach doch zu schnell war.
Ja, genau.
Genau. Zykluszeit von 10 Millisekunden und Array von der Größe 4.
Ja.
Klar.
Ja, das ist, ja, man hat ja auch nicht so viel Speicher. Aber okay, das war so eine Möglichkeit. Oder eben halt, wenn man jetzt die Maschine nicht anhalten möchte, denn so ein Fangen von einem Signal, ne? Also dass man sagt, ja, irgendwann geht das mal weg oder sowas, keine Ahnung. Das kann man sich auch wegschreiben und auf so einen Merker setzen und dann raufgucken. Ja, jetzt ist er weggegangen. Also wenn man es nicht sehen kann, wenn das so kurz ist.
Das, wie man früher mit Fangschaltung mit Release gebaut hat, wenn das Schütz angezogen war, dann hat die Fangschaltung funktioniert.
Genau. Ja, aber das kann man ja natürlich, sowas kann man, musste man dann auch im Code reinbauen, ja.
Ja.
weil man es nicht gesehen hat. Und sonst müsste man jetzt solche Logging oder Trace, ja, das heißt überall verschieden. Ne? Manchmal heißt es Trace, Schreiber, Recorder, Scope, ja, irgendwie so. Also irgendwie mitschreiben über Zeit eben halt. Das wäre so ein Tool, ne?
Ja, wobei die, ich vermute, die Aufzeichnung an sich, das muss dann ja quasi vom System kommen, weil eine IDE ja meistens nicht genauso schnell samplet, wie das System Zykluszeit hat, würde ich mal vermuten.
Ja, da gibt's ein paar verschiedene Tools. Ja, genau. Das ist natürlich denn,
also ich glaube halt nicht, dass es eine IDE gibt, die mir eine die Daten Werte aufnehmen kann bei einer Zykluszeit von 10 Millisekunden oder weniger.
Nee.
Glaube ich einfach nicht.
Nee, das.
Die lassen mich natürlich eines Besseren belehren.
Nee, das, die samplen alle in der Steuerung und laden dann die Pakete hoch.
Ja, genau. Genau. Ja, genau. Entweder das oder wenn du Polling machst, also es gibt ja auch einfache Tools. Dann reden wir nicht über 10 Millisekunden, nee, sondern dann eher um
100, 200.
Oder höher, ja.
Oder
genau.
Höher.
Ja. Genau. Das wäre denn ein einfaches Mitschreiben. Also im Prinzip die Watchlisten zeitlich dargestellt.
Genau.
Genau. Das wäre denn sowas, ja. Und das wäre dann das nächste Tool, was man eigentlich hat zur Verfügung. Also praktisch einen Schreiber, der mir die Daten ja aufmalt, visuell aufmalt, wie der Verlauf ist, genau. Das wäre so auch ein wichtiges Tool, genau, um erstmal ranzukommen. Und das andere, was Nils jetzt sagt, ist ja denn eher sowas wie Scope, also richtig jeden Zyklus einen Wert wegschreiben.
Oder abtasten oder wie auch immer, ja.
Oder noch schneller eben halt wegschreiben und sie dann ein Tool zur Verfügung stellen, der mir das dann grafisch aufbereitet. Ja, oder dieses dann da auf den Trend darstellt oder was auch immer. Die Punkte eben halt streamt zum PC und dann mir später und genauer darstellen kann. Das ist ja das Wichtige dabei, ne?
Ja, vor allem, weil du dann ja verschiedene Kanäle in Zusammenhang, in Abhängigkeiten darstellen kannst. Das bringt schon ein paar Vorteile auch.
Ja, und dann eben halt zeitsynchron. Also dann wirklich da, nicht weil er irgendwie mal gepollt hat, den einen mal einen 200 Millisekunden daneben, dann konntest du das ja auch nicht mehr erkennen. Und da ist Zeit, also zeitsynchron, ja. Das ist dann natürlich wichtig, genau. Aber das bedeutet immer, dass wie Nils richtig gesagt hat, eben Systemfunktion, die muss da sein, ne?
Genau,
also die muss die Runtime muss in der Lage sein, diese Werte irgendwie zu loggen, hinzuschreiben oder eine extra Software oder was auch immer, irgendwas, was das auf der Steuerung macht, weil im PC nützt dir das nichts. Da wird es schwierig. Genau. Ja, und dann haben wir nächstes, das wären diese
das wäre im Prinzip das Debuggen auf wirklich unterster Ebene, ne? Also auf, naja, es geht noch tiefer. Kann noch bis ins System irgendwie wahrscheinlich reingehen. Aber das wäre im Prinzip Debuggen auf Werteebene.
Ja. Ne? Ja. Sure. Ja, und dann die haben wir ja noch ein Werkzeug. Breakpoints.
Da haben wir uns schon mal drüber ausgelassen, glaube ich, so halb. In Folge 5 war es, ne?
Ich hab das nicht wieder gefunden.
Waren das nicht Pointer?
Ja, das war ein Point.
Nee, warte.
Weiß ich auch nicht mehr. Jedenfalls, aber Breakpoints, die kann man setzen, dann hält der natürlich alles an, ist die Frage. Benutzt das einer von euch?
Ist im Büro natürlich praktisch.
Ja.
Weil man es dann mal ganz gemütlich durchgucken kann. An der laufenden Anlage eher nein.
Da kann man es eigentlich nicht gebrauchen, ne? Also.
Nee.
Zum Entwickeln ist schon ganz cool, finde ich. Ja. Also da macht das schon mal Sinn.
Ja.
Aber eine Anlage auf keinen Fall.
Denke ich auch nicht. Also
die Folge hieß übrigens flüssig bis zum Breakpoint. Also glaube ich, es ging nicht um Point.
Hast extra nochmal nachgeguckt.
Ja, Folge 5.
Ja. Ja.
Nee, eine Anlage, das wäre mir auch zu heiß.
Ja. Ja.
In meisten Fällen. Gibt bestimmt Anwendungen, wo man das mal machen kann, aber ich glaube, in den meisten Fällen ist das schon nicht so ohne.
Genau, bei einer Referenzfahrt möchte ich wissen, wann will ich einen Breakpoint setzen, wann er denn fertig ist und dann knallt es bis zum Ende.
Buff. Ja, genau. Da soll die Ausgangsspannung stehen und
ist auch nicht schlecht.
Nee, ja, aber keiner, wenn ich einen eigenen Datenlogger schreibe und der soll, keine Ahnung, eine Datei umkopieren, wenn er das dann halt mal nicht macht oder 10 Sekunden später, weil ich dann Breakpoint drin habe und der lockt halt ein paar Daten nicht, meinetwegen. Aber wenn es wirklich um Maschine steuern geht, um Gottes Willen, keine Breakpoints.
Nee. Also die kann man...
Den ich voll dabei, ja.
Aber, ja, okay. Und sonst solche Statusmaschinen durchtesten, ja, auf dem Schreibtisch, denke ich, könnte man machen, ja. Aber selbst dann würde ich mir jetzt auch, glaube ich, gar nicht mal einen Breakpoint setzen. Aber okay.
Weiß ja, was nicht. Ich mal ganz gerne mache, ist, es gibt ja diese Standardfunktion wie Checkbounce.
Ja.
Die füge ich in meine, also der prüft, für die es nicht wissen, Array-Überschreitung. Das heißt Fehlzugriff auf den Speicher. Wenn ich Array verwende, was jetzt nur 10 Stellen hat, jagt es durch einen Loop mit 11 Stellen, dann schlägt diese Funktion an. Und da mache ich mir mal einen Breakpoint rein.
Ja.
Weil ich dann sofort sehe,
wo er denn hingeschrieben
hat. Genau.
Ja. Weil sonst
und dann kann ich das sofort erledigen und nicht, wenn ich dann mein Projekt fertig habe auf der Baustelle und ich wundere, was ich da falsch mache. Deswegen, das mache ich immer ganz gerne.
Ja.
Kommt immer ein bisschen aufs Projekt drauf an, wenn ich dann natürlich nur ein Array drin habe, was, keine Ahnung.
Ja.
Dann
weiß es ja,
wie das ist. Aber wenn ich da zig Arrays drin habe und auch ständig durchloope, dann mache ich das schon mal ganz gerne, dass ich mir da Breakpoints reinmache.
Mhm. Okay. Jo.
Und sonst halt, wenn ich mir irgendwas nicht erklären kann während der Entwicklung.
Einzelstep durch.
Genau.
Ja, da habe ich auch schon mal. Also okay, so gerade Kommunikation oder so, das ist natürlich immer ganz toll, denn funktioniert das. Beim Einzelstep funktioniert das, aber wenn du eine Runtime bist, funktioniert es dann nicht mehr. Hilft dann auch nicht.
Solche Effekte gibt's dann auch, das ist richtig.
Weil das zeitliche Verhalten dann was anderes ist. Also das kann schon mal passieren. Ja. Gerade im Bereich Kommunikation. Aber ja, okay.
Sobald dann Timeout im Spiel ist, hast du verloren.
Ja.
Ja, mit diesem seriellen Quatsch halt, wo lauter Zeichen kommen und dann tippelst du da halt mit Breakpoints durch und das funktioniert immer, weil halt genug Zeichen kamen.
Ja.
Und dann gehst du aufs Runtime-System und dann, jede Zyklus ist halt nur eine Viertel-Message da und dann hast du auch nichts gewonnen.
Nee. Ja, dann wird es auch schwierig.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, das stimmt.
Ja, also Breakpoints
sind... Also weil du Typing-Verhalten änderst, ne?
Ja.
Das ist dann, ja.
Ja, das ist bei so einer zyklischen... Bei so einem zyklischen Programm und das mit wirklich realen Maschinen zu tun hat, wirklich schwierig da irgendwie mit diesen Breakpoints. Also es ist, also muss man wirklich vorsichtig sein, ja. Das ist nicht so ganz einfach. Aber auch als Werkzeug braucht man das manchmal. Ja.
Was immer ganz wichtig ist, wo ich immer wieder drauf reinfall, weil ich es vergesse, wenn ich das Problem gelöst habe, wo ich den Breakpoint benutzt habe, ihn wieder zu löschen.
Ja.
Das kann nämlich beim nächsten Mal debuggen, wo du den Breakpoint eben nicht brauchst, ganz schön in die Hose gehen.
Ja. Ja, man sollte ihn dann wieder rausnehmen.
Genau.
Ne? Ja. Aber dafür gibt's ja auch Werkzeuge. Also man kann alle aufgelisteten Breakpoints sehen.
Das sollte eine IDE mitbringen, ja. Ja, man sollte die auch alle auf einmal löschen können.
Und ja.
Das ist wichtig. Deaktivieren manche dann einfach, wenn es das neu einspielt, erstmal alle Breakpoints.
Ja.
Dass die zwar noch vorhanden sind, aber erstmal nicht aktiv.
Ja.
Das macht es auch ein bisschen einfacher.
Jo. Ja. Und Da habe ich hier noch stehen, wir haben da Testvisus hingeschrieben, aber okay.
Ja, für das geht glaube ich darum, wenn du, es kann, gibt ja Applikationen, die keine Visu haben.
Ja.
So, wenn ich jetzt aber irgendwie testen will, dass dieses Ding halt startet, weil das eigentlich über eine Kommunikationsschnittstelle gestartet wird oder
ja.
Aufzeichnung starten, stoppen, keine Ahnung, irgendwas
ja.
tun.
Ja. Dann hättest
dann, du. Kann so eine Visu da schon ganz hilfreich sein, dass ich einfach ein paar Knöpfe habe, wo ich halt einzelne
ja.
Verhalten mal mit testen kann.
Genau, ja.
Ja, so haben wir es auch schon gemacht mit so Inbetriebnahme-Dinger. Ja. Die haben dann Sachen angezeigt, die normal der Operator nicht sehen darf und auch nicht sehen muss. Wo wirklich irgendwelche internen Statusmeldungen von irgendwelchen Abläufen drin sind oder irgendwelche Werte, die man sonst nie braucht.
Hm.
Aber für die Inbetriebnahme interessiert es dich halt, weil du weißt, da kann es noch stecken bleiben oder da kann vielleicht noch was Unvorhergesehenes passieren. Und die verschwinden halt danach. Danach werden die gelöscht. Die verwendet dann keiner mehr, aber die sind für Inbetriebnahme ganz praktisch. Da kann man auch mal schnell einen Knopf reinmachen für so eine schrittweise Anlagenbedienung.
Ja. Besser als ein Breakpoint.
Ja, sonst, genau, weil sonst läuft die Anlage quasi einfach komplett durch automatisch und dann ja. sagt sie, nee, ich möchte jeden Schritt einzeln freigeben, immer erst gucken, ist es richtig, ist es richtig, ist es richtig.
Genau. Ja, dafür kann man dann, dann auch gut analysieren, was läuft da falsch beim Hochlaufen oder in einem bestimmten State-Wechsel, genau. Das kann man dann damit feststellen.
Ja, und meist, oder viele Visus haben dann ja auch noch irgendwie eine API zu den erwähnten Logging-Tools. Das heißt, ich könnte dann mir da auch Trends anzeigen und dort dann auch mir im Prinzip meine gesamte Debugging-Fehleranalyse Display bauen, um das wirklich vernünftig verfolgen zu können. Da waren früher diese Codesys-Dinger immer ganz gut für, diese kleinen Visus
ja,
in Codesys.
Ja.
Weil du konntest
mal schnell was eingebaut, deine Variablen,
reinzehren und dann, genau.
Ja.
Das, die waren früher dafür ganz praktisch.
Ja. Ja, die waren dann nur in der IDE. Das ist,
genau.
Irgendwie, die lebten nur in der IDE. Du brauchtest keine extra Runtime dafür und,
Konnte man auch machen, aber brauchte man nicht, genau.
Nee.
Aber, im Online mit der IDE konntest du quasi diese Visu bedienen.
Das ist ein tolles Hilfsmittel, ja. Ich weiß, ich habe sowas bei Reglern oder sowas, so Sprungsollwerte angeben, wie verhält sich der Regler, wie geht er rauf, wie geht er runter, gerade weil wir da immer so viele tausend Liter Wasser oder irgendwelche Flüssigkeiten aufheizen mussten und dann ist es immer schwierig gewesen, da in das nachzuvollziehen und dann kann man so mit so Sprungdingern da die Sollwerte gut verändern und die Istwerte auch noch beeinflussen, wenn man möchte. Das war eine tolle Sache, ja. Oder ist eine tolle Sache. Gibt's heute noch.
Es wird halt dann immer aufwendiger, ne? Wir bewegen uns gerade vom Einfachen bis zum immer aufwendiger.
Genau, ja. Aber ja, das ist so, ne? Ja, aber als Tool und als für die Inbetriebnahme und gerade auf Fehler zu kommen, die da irgendwie nicht so erklärbar sind oder was auch immer, dafür brauchst du sowas, ne? Ja. Und wenn es dann ganz schwierig wird mit den Zeiten, wenn du gar nichts mehr wenn die Fehlermeldung oder die Fehler nachher auch in System liegen durch Prioritäten.
Oh je.
Andere Funktionsaufrufe, die im Hintergrund passieren.
Dann kannst du dich bloß noch neben den Kaffeeautomaten setzen und weinen.
Ja. Event-gesteuerte Geschichten, die da irgendwie ablaufen, die du gar nicht im Griff hast. Ja, da gibt's dann jeweils eben halt Tools vom Hersteller oder in unserem Fall weiß ich, dass es dass es ein Trace Analyzer gibt, weil wir haben VxWorks laufen als Runtime-System und dann kriegt man im Prinzip alle Events, die auf der CPU laufen, in ein Protokoll. in einen Report. Der löst dann alles auf. Das heißt, wenn der Stack umkopiert wird und wenn irgendwie ein Event kommt und ein Wechsel von einem Task zum anderen und welche Tasks denn wann rankommen, mit welcher Priorität und welche unterbrochen werden und so weiter, das kann man da alles drin sehen. Ist eine Riesentapete. Macht keinen Spaß, das zu lesen. Also ich...
Okay, da musst du schon wirklich sehr große Bauchschmerzen damit haben.
Ja, genau. Also das ist denn ein Tool, was... Ja, das ist das letzte Mittel, ne? Also wenn du wirklich nicht weißt, wo blockiert da was oder so. Aber das ist denn so tief drin im System, dass da irgendwelche Deadlocks drin sind oder sich irgendwelche Bibliotheken beißen oder ich weiß nicht, also irgendwo sowas. Also ich habe das.
Irgendwelche Semaphoren, die nicht.
Ja, genau, die nicht wieder freigegeben werden oder die sich wirklich, die kollidieren oder einen Deadlock machen. Genau, das ist. Aber das ist dann Systemanalyse, ne? Das macht man, glaube ich, jetzt nicht.
Nee, das macht man als Automatisierer eigentlich gar nicht. Nee. Das macht, wenn, dann der Hersteller, wenn er gar nicht mehr weiter weiß. Genau. Also,
ja.
Das denke ich auch.
Ja.
Aber so tief kann man
reingehen. Dingern
halt debuggen.
Genau. Ja, wenn man so eine Prioritätsinversion vom Task hat und herausfinden will, warum.
Ja. Tja. Ja, und wenn die Tipps aus der Applikation nicht mehr reichen, aus dem Support, was trotzdem nicht funktioniert, also muss man ja irgendwie tiefer gehen können. Ne? Also das wäre dann so die Lösung dafür. Das gibt es, also in VxWorks gibt es das eben halt als Tool in ihrer, ich weiß nicht, da heißt die Workbench oder wie heißt das Ding noch? Nee, Tornado heißt das, ne? Tornado.
Genau, Tornado ist das Tool gewesen.
Ja, genau. Ja, und die bringen das irgendwie mit. Und da gibt's eben halt auch noch ein Drittanbieter, der so einen baut. Das ist ein spanischer Hersteller und der nennt sich den Tracelizer oder sowas. Ja, genau. Aber den Link, den können wir dann nochmal reinpacken. Das ist ganz nett. Das Ding ist ein bisschen günstiger als das von VxWorks.
Wind River,
ja, genau.
Wind River.
Und das ist ganz nett, aber kostet auch Geld.
Aber auch da hattest du immer das Problem, weil wir mussten das ja damals auch mal machen,
dass
der Code geändert wird vom Tool.
Das weiß ich nicht, wie das
macht. Um diese Messung möglich zu machen von den Taskwechseln, wird das die Laufzeit geändert, um diese Messpunkte zu erhalten. Das heißt, du änderst unter Umständen schon wieder das Timing, was deinen Fehler
erzeugt. Ja, genau. Das bringt das dann mit sich, ja, genau. Also bei uns können wir so eine Aufnahme starten, glaube ich, im Hintergrund vom System und dann mit diesem Tracelizer könnten wir das dann analysieren. Weil das, aber da hast du wohl recht, also ein Einfluss hat das schon beim Messen. Ne? Also es ist wie bei jedem Messen, irgendeine Messung hat immer Einfluss auf...
Das muss man trotzdem immer im Hinterkopf haben. Es kann auch sein, dass genau diese Messung jetzt genau das Timingverhalten wieder ändert.
Ja, genau.
Jede Aktion auf Steuerung braucht halt Zeit.
Ja.
Und damit hast du das Laufzeitverhalten geändert.
Ja. Ja, und das kann schon sein, aber eben halt gibt noch einen tieferen Einblick, also quasi in den ganzen Ablauf und auch in dem Task-Swapping und Prioritäten-Zeugs, was man sonst eigentlich gar nicht sieht. Das wäre dann noch ein tieferer Einblick. Da sprechen wir dann schon über Nanosekunden, die da abgebildet werden. Ne? Und aber trotzdem, da einzugreifen und da zu diagnostizieren, habe ich keine Erfahrung mit und würde ich auch, will ich das auch nicht haben.
Ich war da auch nur staunend daneben gestanden. Ich habe zwar verstanden, wie man es mir erklärt hat, aber.
Das ist nicht das Werkzeug, was ich bedienen möchte.
Nee.
Ja. Und sonst haben wir, das wäre so, Software-Analyse und und Test, Analyse,
Debuggen auf Systemebene.
Genau, Debuggen. Sonst noch was vergessen? Haben wir da was?
Auf System nicht. Aber das Problem kann ja auch außerhalb liegen.
Genau.
Stichwort Netzwerke, Feldbusse.
Ja, und da kommen wir schon wieder eher in unseren Bereich.
Ja.
Das sieht man sich schon öfters mal an.
Ja.
Somit Wireshark auf die Ethernet-Schnittstelle.
Ja.
Ja.
Oder mit dem CAN-Bus, dass man dann mal drauf schaut, was da für Objekte rumschwirren.
Ja, genau.
Wobei ich festgestellt habe, was beim CAN-Bus die meisten Probleme löst man schon mit normalen Ostsee.
Ja.
Wenn man dann sieht, dass die Störungen drauf sind auf dem Bus, dann weiß man schon, okay, das ist das meiste Problem eigentlich, dass irgendwie Busabschluss fehlt oder irgendwas anderes
stört. Ja.
Genau, den Widerstand falsch rumgehalten beim Bewerten.
Ich hatte es auch schon, dass tatsächlich, die hatten einen Abschlussstecker drauf gebaut, aber der Lehrling hat vergessen, einen Widerstand einzulöten.
Okay, also es war es offen, ja.
Aber der Stecker war drauf. Also ja. Wir haben den Stecker aufgemacht, haben reingeguckt. Aha. Also wir haben erst gemessen. Ein
sehr hochohmiger Widerstand.
Der Widerstand stimmt nicht.
Sehr hochohmig.
Ja.
Ja.
Ja, das, also okay, mit einem Oszilloskop kannst du schon mal, also den Signalverlauf würdest du dann anschauen und dann sehen, dass der ja irgendwie Verschliff hat, dass das alles nicht mehr so toll ist. Ja,
das ist am einfachsten. Es geht wirklich ratzfatz, das mal rangehängt. Und du siehst es sofort, wenn das nicht mehr Rechtecksignal ist.
Ja. Dann kannst du davon ausgehen. Das geht
ja relativ fix. Ja. Also wenn du wirklich Störungen drauf hast. Ich meine, das allererste, was du machst beim CAN-Bus, ist ja einen Widerstand messen.
Ja, genau.
Dass du sagst, okay, das passt dann schon mal.
So 70, zwischen 60 und 70 oben sollte das irgendwie haben und dann geht das schon.
Ja.
Wenn nicht, Doku lesen, wo der Tippschalter ist, um ihn einzuschalten.
Genau,
bei deinem Gerät.
Ja,
oder
ist auch immer hilfreich. Ja.
Oder einen Widerstand einlöten. Wenn's
oder einlöten, genau.
Ja, dann ist das.
Also ich habe immer so 120 Ohm Widerstände, habe ich trotzdem immer noch im Keller liegen. Ich weiß gar nicht. Die braucht man immer wieder.
Ja, ja, passiert schon. Ja. Ja, das ist, ich habe mir letztens auch angeguckt, ein CAN, also ein Oszilloskop, das auch das Protokoll erkennen kann, ne? Das ist auch cool. Also das heißt, ich sehe das Signal und darunter schreibt er dann auch wirklich, was das denn ist. Das ist denn schon High-End, ne? Das ist ein, aber es
kostet auch bestimmt High-End.
Weiß ich, das wird ja immer günstiger. Das ist ja am Ende nur noch Software, die das dann wirklich ausliest, ne? Also das, was da früher so richtig so mehrere tausend Euro gekostet hat, kriegst du heute schon, weiß ich,
und dann
schon 300 Euro oder 200 Euro oder so.
Und dann steht da drunter, holen Lötkolben und Widerstand, du Depp.
Nee. Aber der sagt denn schon, dass das Signal nicht so schön ist, oder? Das kann der schon erkennen, aber
Er drückt es einfach nur schöner aus.
Ja, genau. Okay. Aber sonst ist das Gleiche, genau. Ja. Aber ja, du kannst dann eben halt schon das Protokoll erkennen. Ja. Also den kannst du eben halt sagen, dass deine COP-ID irgendwas kommt da eben halt rein. Du schreibst den richtig schön drüber und dann kannst du über den gesamten Signalverlauf das schön sehen und kannst dann reinzoomen und sehen. Das ist auch ganz nett. Ja, aber es ist einer der teureren Tools. Gibt ja sonst die erste Maßnahme wären dann eben halt so CAN-Dongles, wo man einfach mal raufguckt, was für Objekte sind denn da drauf. Aber auch erst.
Funktioniert aber auch ganz gut.
Ja, aber auch erst dann, wenn du weißt, dass die Signale überhaupt laufen. Also es nützt dir nichts, wenn du.
Also ich denke auch, die erste Schritte ist eigentlich erstmal gucken, kommt da überhaupt was an.
Ja.
Und genau. Das soll das System ja erstmal mitbringen. Also irgendwelche Counter, die Fehler zählen, falsche Frames, bei CAN weiß ich nicht, was es dann bedeutet, was da Fehler kommt. Da CAN habe ich zu wenig Erfahrung, aber dass man halt einfach sieht, okay, auf der Leitung passiert schon mal was.
Ja.
Ne, also da kommt schon mal was an. Ich habe schon mal in irgendeiner Form eine Verbindung. Das ist, finde ich, mal der erste Schritt, weil da ist meistens schon die, ja, ich denke mal so 60% der Fehler mit erschlagen.
Ja. Ja, das hast du bei RS-485 oder bei CAN oder was auch immer, also mit Modbus zum Beispiel hast du das auch.
Genau.
Da kannst du dann schon mal gucken, wie viele Bytes kommen da rein und wie viele Frames sind kaputt.
CRC-Summenfehler. Wenn du bei 0 steht, dann weißt du schon mal, da ist was
da, ganz, da kommt gar nichts. Doof. Genau. CLC.
Ja, dann brauche ich da auch keinen Wireshark dranhängen, wenn nichts passiert.
Genau. Ja, aber solche Zähler, genau, sowas gibt's ja schon. Also das kriegt man im System schon mal mit. Und dann kann man mit einem Analysetool rangehen, ja. Und wenn also diese Analysetools, gerade diese Ken Tracealizer oder Ken Dongles, die haben dann meistens eine einfache Software, wo denn draufsteht. Und du kannst auch Objekte senden, das finde ich auch mal ganz gut. Ja. Also das heißt, du kannst einfach ein Objekt, irgendeine COP-ID einfach irgendwo hinsenden und dann kommt es irgendwo an, wenn dann alles in Ordnung ist. Genau, das ist aber das ist jetzt auch nicht jedermanns Automatisierungs-Man, das Tool, was er gerne bedient.
Ja, Wireshark kann man auch studieren.
Also ja. Ja, da ist Ken schon deutlich einfacher. Also das ist Wireshark ist da schon deutlich komplizierter, da was dann zu finden hauptsächlich.
Ja, weil so viel los ist auf dem Netz, ne? Du musst ja erstmal den Filter richtig ansetzen können. Also das ist das Schlimmste, was es da gibt. Du musst ja erstmal die richtigen Informationen bekommen. Also du kriegst ja alle und dann musst du erstmal die Informationen rausfinden, die du brauchst.
Ne? Erstmal musst du dahin kommen, dass du alle kriegst.
Ja,
weil das auch. Weil wenn du dich nämlich mit deinem Rechner einfach an irgendeinen Switch steckst, dann kannst du davon ausgehen, dass du nur
Das für dich bestimmte
bekommst. Das heißt, du brauchst dann einen gespiegelten Port.
Ja.
Oder hast halt die Möglichkeit, auf deinem Endgerät, also auf deiner SBS, die Aufnahme zu starten und dann wirklich zu sehen, was passiert auf meiner Schnittstelle.
Ja.
Auf dem eigenen Rechner ist das meistens
weniger.
Genau. Ein Problem, da brauchst du schon spezielle Switche oder Ports für.
Ja, da musst
du. Wenn du das dann hast, dann musst du anfangen, die Filter richtig zu setzen und dann hast du immer noch einen riesen Wust von, also du siehst halt alles.
Ja.
Einen riesen Wust von Daten und das musst du dann noch hinkriegen, irgendwie auseinander zu klabüstern, dass du es verstehst und den Fehler findest.
Ja.
Ja, da brauchst du ein bisschen Geduld.
Ja.
Ja, warten reicht nicht. Warten, bis jemand kommt, der es versteht. Nein, du musst dir scrollen.
Beim Cercos schon mal, beim Cercos 2, da hast du ja auch dieses Master-Datentelegramm, was er quasi an die Antriebe wegschickt und die Antriebe hängen dann ihre Informationen mit rein und dazwischendurch einfach mal die Änderung der Soldposition gefehlt. Also dich quasi geheißen hat für den Antrieb, ich halte jetzt sofort an.
Ja, schön. Ist auch nicht schlecht, ja.
Und das heißt, du suchst, also quasi, du hättest in jedem Frame eine Änderung haben müssen und jetzt suchst du quasi innerhalb von den 200 Mikrosekunden Samples, die da ablaufen, suchst du einen Frame, der doppelt vorhanden ist.
Ja, ole, ole.
Ja, da sitzt du dort und scrollst und scrollst und scrollst und guckst und suchst.
Oder du hast studiert, wie man die Filter richtig setzt.
Ja, bei dem Tool gab's das damals nicht.
Achso, okay. Also das ist wirklich bei Wireshark das Irre, was da alles...
Ja. Da musst du dir wahrscheinlich den Zeitstempel, oder die Frames, die gleich sind, zu einem gewissen Zeitpunkt, kann man bestimmt einen Filter für machen.
Tja, das sieht dann nachher so aus wie so ein SQL.
Beim ISAC hat man das auch schon mal.
Was denn?
Beim ISAC-Cut mussten wir es auch schon mal, war auch schon genau der gleiche Effekt. Ja. War immer die gleiche Sollposition.
Ja.
Weil die Master-Software nicht rechtzeitig aktualisiert hat, hat quasi zweimal den gleichen Sollwert geschickt.
Mhm.
Und dann hat natürlich dann zu einem Klackern im Antrieb geführt, weil der quasi einen Zyklus lang null hatte.
Ja.
Und da haben wir es aber auch, wir haben es auch einfach gesucht. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Filter gibt im Wireshark, wo man sagen kann, weil du hast ja bloß unten in dem Telegramm an Datenbatzen.
Ja.
Ja, also ich habe die Sollposition, die 4 Byte, und die musst du halt finden. Dann musst du quasi einen Filter sagen, der sagt, in dem Telegramm, in dem Byte Offset,
muss das und das drin stehen, ja.
Ja.
Ja, also ISAC-CAT kann man wohl mit Wireshark diagnostizieren. Ich habe mir sagen lassen, das ist kein Spaß, sagt
aber nee, es geht schon, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt.
Ja.
Du hast halt einen Datenbatzen, du musst halt wissen, was wo drin steht.
Ja.
Also das Geile ist halt, du siehst halt alles. Also du kriegst, wenn du ein Problem auf dem Netzwerk hast, dann findest du das da drin auch.
Ja.
Wie gesagt, richtig.
Wie du sagst, du musst raus halt ein bisschen Geduld und ein bisschen Ehrgeiz, das zu finden, aber gehen tut es.
Hm.
Schon viel mit möglich.
Ja.
Wenn man es dann mal weiß, dann ist es auch ganz interessant, weil wenn man dann sieht, so schwierig ist es gar nicht. Man muss sich bloß mit Hexadezimalwerten ein bisschen befassen.
Genau. Ja, und auch vor allen Dingen dann mit den gedrehten Motorola-Zeugs.
Wenn das noch zukommt, ja.
Der Effekt. Ach so, genau. Der Kunde hatte zwei Devices an einer Steuerung von uns. Und hat aber ganz komische Effekte in den Daten und auch in der Verbindung. Und die meldeten sich ab und kamen wieder und meldeten sich wieder ab. Also alles auf Profi-Net war das, glaube ich. Mhm. Naja, dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja, Wireshark anmachen, eine Aufnahme und dann gucken wir da mal rein. Und dann haben wir da auch durchgesucht. Ich habe nichts gefunden, was da den Effekt erzeugen könnte. Und ich war eine halbe Stunde rumgesucht. Und irgendwann habe ich gesehen, dass die MAC-Adressen von den beiden Devices identisch waren.
Wie geht denn das?
Genau, das war so ein tolles Gateway von der Firma, weiß ich nicht. Ich will auch niemanden schlecht machen. Nein, ich weiß es wirklich nicht mehr. Von irgendeiner Firma. Und das konnte man programmieren auf unterschiedliche Feldbusse. Und dann gab es irgendeinen Feldbus, da konnte man die MAC-Adresse mit angeben. Und dann wurde die dort gesetzt. Das wussten die, aber haben die halt nie geändert. Das heißt, diese ganzen Devices, die da hatten, hatten alle dieselbe MAC-Adresse.
Super.
Ja, dann kommt das.
Wusste ich auch nicht, dass es geht. Also,
da musst du doch erstmal drauf kommen.
Ja, richtig.
Ja, dann werden die Frames, die Ethernet-Frames werden ja auf der Basis der MAC-Adressen verschickt, genau, ja. Und gehandelt, genau. Und da drin sind ja erst die TCP-Pakete.
Ja.
Wobei Profinet noch nicht mal die braucht. Also der braucht ja nur, ich glaube, der braucht nur die IP, also die, der ist dann auf Basis von Namen und von MAC-Adressen, genau. Und dann nimmt der eine mal das Paket und der andere.
Ja, genau, das war genau der Effekt, dass da ständig irgendwas hin und her sprang. Das war ganz schräg.
Ja, da musst du, ja, das ist schwierig.
Ja, das war es auch.
Ja,
das ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin, diese MAC-Adressen zu prüfen, aber nun gut.
Das ist manchmal totaler Zufall.
Ja.
Ich hatte schon mal den Effekt mit VLAN-IDs.
Oh, das ist auch nett.
Ja.
Ein Endgerät hat eine VLAN-ID mitgeschickt und damit kam die CPU nicht klar.
Ja.
Also das habe ich nicht gewusst. Wir konnten es dann ausschalten, diese VLAN-ID. Dann war hast du im Wireshark-Protokoll auch gesehen, dass das dann diese zwei Byte dann nicht mitschickt. Und plötzlich sind die Daten angekommen.
Ach so, der hat die Paketgröße wahrscheinlich nicht interpretieren können, hat die verworfen.
Da war irgendwas bei der VLAN, dann mit VLAN kann der nicht und das war sehr interessant.
Oh Mann. Ja, da gibt's schon lustige Effekte.
Ja, also muss man jetzt auch noch mehr über Netzwerk wissen. Das ist ja das, was hier.
Ja, das kommt ja jetzt sowieso immer mehr, ja.
Ja, das Schlimme ist nicht nur mehr über Netzwerk, sondern über Netzwerke.
Ja.
Also, wir reden ja nicht nur von irgendwie nur Ethernet basierend, sondern.
Ja.
Gibt ja.
Ja, Verzweigung wird immer mehr.
Ja, genau. Ja. Also es gibt immer mehr und wird irgendwie immer komplexer.
Und jetzt sprechen wir über cloud-basierende SPSen. Dann wird es ja auch noch lustig. Das heißt, du musst dann irgendwelche, weiß ich, IPv6-Adressen irgendwo reinmappen in dein lokales Netzwerk. Das ist ja
noch mehr komplexe.
Ja. Du kriegst komplexe.
Irgendwann hast du die SPS in der Cloud.
Ja. Ja, das ist die Sache, die da angestrebt wird, ja, genau. Ja, mal schauen. Und sonst Feldbusse, andere Feldbusse. Ich habe Profibus, gibt's spezielle Analyse-Tools, Hardware, richtige Hardware-Koffer.
das Ding hier auch noch, ja, ne?
Ja. Und sonst kann man, ich weiß nicht, ob man das softwaretechnisch irgendwie, nee, geht ja nicht. Also in den PC kriegst du das ja nicht rein. Also das heißt, außer ein Dongle oder sowas. Ja. Weiß ich nicht, was es dafür. Aber Profibus braucht man sich auch nicht mehr mit auseinandersetzen, denke ich. Profinet, EtherCAT.
Oh, ich glaube, da würden einige widersprechen. Ich glaube, Profibus ist schon noch wirklich weit verbreitet. In der
Industrie, glaube ich, auch. So ist noch.
Ja.
Ich will damit nichts mehr machen.
Ich auch nicht.
Ja, also ich bin auch froh, dass ich damit wenig zu tun habe.
Also im Betrieb mal von so einem Profi-Bus war irgendwie grausam, aber okay.
Ist ja Profinet schon langt ja schon mit diesen ganzen Konfigurationssachen, was du da durcheinander wirbeln kannst.
Ja. Ja, naja, und sonst haben wir noch irgendwelche Tools zum Debuggen, Fehleranalysen. Was vergessen.
Mir fällt jetzt akut nichts ein.
Multimeter.
Genau, hast du recht. Ja. Erstmal gucken, ob die 24 Volt da anliegen.
Genau. Ja.
LED.
Manchmal auch schon.
Ja. LED ist denn Spannungsversorgung da?
Ja, ja. LED ist da, leuchtet auf. Ja. Oder auch nicht. Ja.
Multimeter ist auch noch gut, ja.
Ja,
ja, ich hatte heute so einen komischen Anruf. Anlage zeigt keinen Schließdruck an. Aber ich meine, habt ihr schon mal den Aufnehmer, den Sensor mal geprüft? Nee. Weil man, ja, dann mach das doch mal.
Ja,
einfach mal Multimeter anhängen, ob da überhaupt was kommt.
Ja, ja, ich denk, genau, das hätten wir eigentlich, hätten wir das noch vor den Watchlisten legen müssen. Ein Multimeter.
Stimmt, ja, richtig.
Hilft manchmal, hast du recht. Ganz vorne anzufangen. Kommt das Signal überhaupt da an? Und bevor du dann in das Programm guckst. Ja, aber wir
naja, wie oft bin ich früher ich wurde durch die Welt geschickt, weil die ganze Software nicht funktionierte.
Ja.
Und hab schlussendlich irgendwelche Drucksensoren ausgetauscht.
Ja. Ja, das ist,
ja, das genau,
ja. Ja. Und dann solche,
deswegen
solche.
Baue ich auch immer in sämtliche Visualisierungen, die ich mache, baue ich immer eine Service-Seite ein, wo man alle EA-Abbilder sieht, und zwar wie es im Programm reinkommt.
Ja. Ja.
Ja, sowas habe ich ja auch für unsere Hardware gemacht. Da habe ich, glaube ich, in der Weihnachtsfolge.
Ja.
Hatte ich da, glaube ich, drüber gesprochen. Also einfach Diagnose von allen Daten, und wenn da ein Kabelbruch ist, dann kriege ich es halt einfach mit.
Ja.
So.
Ja.
Ja, aber das ist genau das erste. Aber man neigt immer gleich dazu, seine IDE zu nehmen, gleich reinzugucken,
ja,
anstatt
richtig.
Mal zu sagen, ja, das sind denn alle Signale da, wo sie hingehören. Ne? Und das kann ja auch ein Nicht-Spezialist feststellen, nämlich einfach der Monteur vor Ort kann einfach sein Multimeter nehmen und das dann mal dranhängen und sagen, ja, da kommt ein Signal. Ja, aber das wird sehr schnell verschoben.
Da muss man also zu dem Sensor hin.
Kannst du nicht da mal eben reingucken? Ja. Naja, genau, Multimeter. Hilft oft. Ja, dann können wir sonst das Thema abschließen, wa?
Ja, so viel mehr.
Gibt's auch nicht mehr. Wenn man das alles beherrscht, dann kriegt man das schon raus.
Also wenn man damit nicht den Fehler findet, dann sollte man den Beruf wechseln.
Okay. Ja, das stimmt.
Ja, wir sind voll ausgerüstet jetzt mit Multimeter.
Also es ist eine ordentliche Werkzeugkiste, die man hat.
Ja. Ja.
Und je nach Fehlerfall kann man sich dann so richtig schön vom einfachsten zum kompliziertesten Analysetool durchwursteln.
Ja. Ja. Und sonst, Tipp von uns eben halt, genau, wie du schon sagst, da draußen anfangen, also IOs angucken, ob denn die wirklich da reinkommen, wo sie sollen, und dann erst in die Watchlisten gucken und Logging zu machen und gegebenenfalls noch tiefer einsteigen. Also das wäre die Reihenfolge. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht, ist eben halt eine Sache der Erfahrung am Ende, ne, mit diesen Debugging.
Ja, logisch. Manchmal hilft auch schon die Frage, was war die letzte Änderung?
Ja, richtig.
Dann sagt der Elektriker, er hat draußen irgendeinen Sensor anders angeschlossen. Da weiß man schon, wo man gucken muss.
Ja, aber nee, meistens kommt die Aussage, ich habe nichts gemacht.
Ich habe nichts gemacht, das System ist eingefroren. Heizung anmachen.
Es ist verrostet irgendwo.
Ja.
Irgendein Bit.
Nee, manchmal sind die Aussagen echt, es geht gar nichts mehr. Was heißt das denn?
Es geht nichts mehr, genau.
Ja, das ist auch immer so. Da kann man eine ganze Folge drüber machen.
Die super Sprüche.
Fehlerbeschreibung.
Das Bit klemmt.
Ja, das war schön.
Ja. Dann können wir einmal zum nächsten
Programmpunkt
wechseln. State Machine News. News ist gibt einen Termin, einen wichtigen Termin für alle Automatisierer in Deutschland oder Europa, keine Ahnung, wie schon. Das ist schon international, ne? So ein bisschen.
Ja, schon. Ja. Nicht international.
SPS 2024. ist in Nürnberg. Vom 12. bis zum, warum habe ich das hier nicht aufgeschrieben?
Donnerstag.
Vom 12. bis zum Donnerstag.
Vom 12. bis zum Donnerstag. 12. ist genau der Dienstag? Ja, Dienstag ist der 12.
Ja, November, ne? Ja, Dienstag und 12. bis 14.
14.11. ist SBS Nürnberg und ja, wir kündigen jetzt an, wir machen dann Hörertreffen. Unsere ganzen 2 Hörer können dann da hinkommen. Aber wir haben schon 3 Feedbacks bekommen. Also 3 Hörer haben wir schon.
Ja, also einer kommt nicht, das kann ich jetzt schon sagen. Ach so.
Hörertreffen am 12. Aber ich habe jetzt nicht geguckt, welche Bude.
Das war mir klar, bin schon am Gucken.
Bist schon am Gucken. Muss ja in unseren E-Mails hinten drin
welche stehen. Bude?
Buß, steht auch mal. Halle so und so, Buß, bla bla bla. Habe ich nicht
nach. Geht schon mal weiter, ich komme
gleich. Ja, und da können wir uns treffen. Also ich bin am 12. auf dem Stand. Patrick kommt uns auch besuchen.
Ja, ich würde auch immer in der Halle 7 haben.
Ja, Halle 7 und das wissen wir schon mal. Halle 7 am 12. und dann die Bude kriegen wir auch noch raus.
Budennummer. Halle 7 in der Mitte irgendwo.
Ja. Ja, oder das Bachmann-Schild eben halt. Also das kann man auch finden. Und ja, einfach nach Sven fragen. Also ich bin da komplett auf dem Stand an dem Tag. Und Patrick kommt dann ja bei uns zwischendurch dann nochmal.
Ja, ja, ich lenke mal alle ab.
Ja.
Stand 7, Bude 380.
Stand. Hast du gut ausgesucht.
In Nürnberg übrigens.
Bearbeiten. In Nürnberg, haben wir gesagt, ja.
Ja, nicht, dass die Leute woanders hinfahren.
Halle 7. Stand
380.
Genau. Halle 7 Stand 380 und ja, da treiben wir uns rum und könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Einfach ein SPS Nerd Array T-Shirt anziehen, dann erkennen wir euch.
Ja.
Ja, müsst ihr einen Shop kaufen. Wir haben keinen Shop.
Wir haben keinen Shop, müsst ihr euch selber.
Warum haben wir eigentlich keinen Shop?
Selber gestalten.
Muss man sich mal erstmal.
Ja, unsere Homepage ist auch noch nicht fertig.
Also kannst du keinen Shop unterbringen.
Nee, kriege ich jetzt auch.
Ja. Oh. Ja, was noch? Weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Co-Pilot ausprobiert, aber kann ich jetzt auch nicht so. Also Automatisierungstechnik, also richtig 61131 kann er gar nicht so richtig. ansonsten wir können unsere CPU natürlich in C programmieren, da macht's Sinn. Also da kann ich richtig Unterstützung haben, aber auf der PLC-Ebene nicht so richtig. Der vermischt das so ein bisschen mit alten Pascal-Code und ja, das funktioniert noch nicht so richtig.
Also JavaScript ausprobiert?
JavaScript kann er auch. Python, das ist alles super. Funktioniert gut.
Gut. Muss ich nachgucken.
Also Copilot habe ich da ausprobiert. Gibt es noch ein paar andere Tools? Tab9 oder was? Also sind alle ähnlich. Die machen da gute Vorschläge und schreibst irgendwas und der weiß schon, was du schreiben möchtest. Schon fast, also passt nicht immer, aber sind schon gute Ergebnisse, die man ohne viel Schreibarbeit gut übernehmen kann, ja.
Kann ich den auch füttern?
Der lernt eigentlich von deinen.
Ja, wenn ich eine Library verwenden will, irgendeine selbstgeschriebene zum Beispiel, kann er die auch lernen?
Die kannst du mit auf den Weg geben, ja. Okay. Du könntest die, wobei das jetzt mit meiner Lizenz irgendwie ein Problem gewesen ist. Ich weiß nicht, wo ich die hinfügen kann, aber du kannst eine Knowledge-Datenbank aufbauen. Also du kannst ihm irgendwas geben, was er wissen sollte und da auch benutzen.
Da fällt mir schon ganz viel Blödsinn ein, was man dem beibringen kann.
was willst du ihm beibringen?
Ja, halt Blödsinn.
Ja, genau. Blödsinn. Ja, ein paar Witze reinbauen, oder was? Ja. Witzfunktion. Ja, habe ich ein bisschen mit rumgespielt, ist ganz nett. Hilft schon sehr viel beim Programmieren. Aber wie gesagt, bei der Automatisierungstechnik ist noch ein bisschen was notwendig. Also da fehlt noch ein bisschen was. Ja. Sonstige News? Gibt's noch was Neues? SMN ist gewesen.
Ja, war sehr gut.
Ja.
Aber haben wir... Nee, wir waren ja auf der Messe, als wir die aufgenommen haben.
Genau.
Die war sehr gut.
Ja, die war sehr gut.
Die war sehr, sehr gut.
Also der Ansturm war da sehr, also war super. Der erste Tag, der sonst immer ein bisschen verhalten ist, war auch sehr viel los. Ich war auch nur auf den ersten und zweiten Tag und dann
Die ganze Woche war Bombe. Ich habe es kaum geschafft, durch die Hallen zu gehen.
Mhm.
Nur 2-3 Kunden besucht. Wurde aber viel besucht, also
ja.
Viele auch alte Kontakte wieder aufgefrischt oder wieder getroffen und super Gespräche geführt. Also es war echt alles, war alles sehr gut.
Das ist schön, ja. Ja, die, sonst gibt's keine News mehr, ne?
Die Uhr wird umgestellt irgendwann demnächst. Nicht vergessen.
Ach so, ja. Die Uhr wird umgestellt.
Ja. Wohin stellst du?
Das Schlafzimmer, die tickt so laut, weißt du?
Ah, okay.
Ja, ja. Vom Wohnzimmer in die Küche. Das ist eine Stunde Arbeit ungefähr.
Dann geht's ja falsch danach.
Ja. Oh Gott. Das schneiden wir raus.
Piep.
Tja, sonst haben wir nix.
Keine News.
Nee. Da habe ich eine Grabbelkiste, habe ich jetzt hier Vision Pro aufgeschrieben, aber das habe ich ja schon erzählt, dass ich die habe. Ich arbeite dann so ein bisschen mit.
Das ist krass, die sieht man gar nicht.
Nee.
Ja, das ist echt Wahnsinn.
Ja.
Ja, ich habe, also es ist ein privater Kauf, ich kann mir jetzt nicht, aber ist, das Ding, funktioniert schon sehr gut. Aber da sich jetzt alle im Moment alle nur auf KI stürzen, denke ich, in der Vision Pro, in der Augmented Reality oder Simulation geht's nicht so richtig voran im Moment, sehe ich, denke ich mal. Also ja, KI ist ja erstmal im sehr wichtig und ich kann auch nur voraussagen, das ist das Hauptthema, glaube ich, auf der SPS.
KI und Copilot.
Ja. Ja, genau. Das wird wahrscheinlich das meiste sein, was wir da antreffen. Also wird über diese Themen wird gesprochen. Die Vision Pro, ja, läuft so. Also ich fand's, man kann da wirklich gut mitarbeiten. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Früher haben wir, sagen ja viele, das ist irgendwie schwierig zu tragen und viel zu groß und bla. Und ja, wir haben auch früher gesagt, unser Handy, das wollte auch keiner haben. Uhren am Handgelenk wollte auch keiner tragen.
Das fing damals an mit dem Rad. Also ich war nicht dabei, aber...
Ja, aber bei den anderen.
Es wurde berichtet.
Ja. Aber bei den anderen war ich überall dabei. Da wurde auch nur gelästert, dass das keiner haben will. Oder quasi die Ohrstöpsel, die ohne Kabel. Das war auch alles.
Das Internet wird sich auch nie durchsetzen.
Nee, genau, das war alles.
Bei Technik ist das genau wie mit der Jugend.
Ja.
Die Jugend von heute ist immer die schlimmste. Auch morgen. Also jede Generation
ist immer die schlimmste.
Lästert über die Jugend von heute.
Ja, genau. Also das ist, liegt so drin, aber ich denke schon, dass das die Zukunft ist, dass wir am Ende mehr damit arbeiten und dann wird wohl besser werden, leichter in Zukunft und so weiter. Also das wird schon gut sein, da bin ich mir sicher.
Müssen wir bald eine neue Kategorie aufmachen.
Welche? Ja.
Vision Sven oder so.
Ja, genau. Musst du hier dokumentieren, weil ich das gesagt habe.
Ja, ich habe noch eine kleine Krabbelkisten-Geschichte.
Ja.
Wir waren letzte Woche im Urlaub Gassi gehen und eine von unserer Hündin, unsere Hündin hat dann ganz komisch am Wegrand rumgeschnüffelt und da lag ein kleiner Igel. Den haben wir dann erstmal von der Straße runtergenommen, ein bisschen geschützter gelegt, sind dann unsere Gassi-Runde 1,5 Stunden oder so, haben die abgeschlossen. Und auf dem Rückweg haben wir nochmal nach dem Igel geschaut und der lag wirklich genauso da, wie er vorher lag. Und dann haben wir uns entschieden, ihn mitzunehmen. Und jetzt wird er gerade in der Igelpflege aufgepäppelt. Und wenn er wieder fit ist, also der hat nur 190 Kilo.
Kleiner Igel.
Kleiner Igel. Ganz kleiner Igel. 190 Gramm gewogen. Die sollen im Oktober 400 Gramm wiegen. Laufen konnte er auch nicht, also ist mal umgefallen. Genau, und jetzt wird er gerade aufgepäppelt und wenn er wieder fit ist, dann kommt er zu uns und wird bei uns überwintern. Hab jetzt schon Igelhäuser gebaut.
Also Laubhaufen.
Nee, der Laubhaufen. Also der, ich habe ein Haus gebaut, wo er drin pennt, da ist Laubhaufen, ja, quasi.
Ja.
Und eins, wo das Futter drin steht, weil da soll der, also das soll später dann alles raus im Garten natürlich. Und soll ihm und auch anderen Igeln dann noch die Möglichkeit geben, Fressen zu finden. Und da ist natürlich auch eine Kamera drin.
Das wollte ich gerade fragen.
Natürlich.
Also, Dokumentation ist
ja,
da.
Ja. Kamera drin, das heißt, da wird jegliche Bewegung aufgenommen und dokumentiert. Ich habe echt überlegt, ob ich da noch eine Waage einbaue.
Ja.
Wo der Igel draufläuft, dann weiß ich immer gleich, wie viel er wiegt.
Ja, was er gefressen hat.
Und dann vielleicht auch ein Laufband.
Falls er zu viel ist.
Ja. Ja, genau, muss auf.
Je nachdem, wie viel er isst.
Das sollte schon mal wegen trainieren langsam.
Je nachdem, wie viel er isst, je mehr er isst, desto schneller läuft das Laufband, was ihn wieder rausführt.
Genau.
In die falsche Richtung natürlich.
Ja, dann ist das gleich wieder weg.
Ja.
Nein, er muss das ja auch bezahlen, ne, wie viel er gegessen hat.
Der Schloss ist vorne mit Münzeinwurf.
Ja, siehst du. Also ich wusste doch, dass es irgendwie wieder ein Projekt mit kaufmännischen Hintergrund.
Nein. Nee, Waage eher, um die Igel zu wiegen.
Ja.
Also wenn die reingehen, zu wissen, wie viel Gramm die haben. Aber
nicht, dass aus, mal zwei drin sind.
Ja.
Nee, die hassen sich ja. Also Igel können sich nicht leiden, sind Einzelgänger. So. Deswegen haben diese Futterhäuser auch zwei Eingänge. Weil wenn mal ein zweiter reinkommt, dass der andere die Möglichkeit hat, auch zu verschwinden.
Wäre es denn nicht besser, zwei Etagen? Nein, jetzt wird's albern.
Ja.
Ja, da bin ich aber gespannt. Du musst in eine öffentliche Webcam.
Ja, ich habe das schon ein bisschen auf Insta publiziert, aber Webcam habe ich auch schon überlegt, da, also wenn das Zeug dann draußen ist, das mal auf irgendeine Seite zu schmeißen. Vielleicht können wir unsere Homepage da
als
aktivieren.
Ja. Sollte man mal aber fertig machen.
Grund, die, fertig zu machen. Die ist mich immer noch nicht fertig.
Nee. Genau, das gehört auch noch zu den News. Das ist nicht fertig.
Genau.
Ja. Ja, ich hab sonst auch nichts mehr. Hast du irgendwas, Patrick?
Nö, ich habe keinen Igel.
Du hast keinen Igel, okay.
Ja, was ich dazu noch sagen will, ist, ganz wichtig ist, wenn man einen Igel findet, nicht einfach mitnehmen. Weil es kann natürlich sein, also Igel sind ja Tiere, die auch laufen können. Die können auch mal unterwegs sein.
Ja.
Weil
nicht einfach aufheben.
Nicht einfach aufheben mitnehmen, sondern beobachten, ob der ein Problem hat, ob er nicht laufen kann, liegen bleibt, sich nicht bewegt, komisch atmet, keine Ahnung. Und halt nicht einfach mitnehmen, weil das passiert wohl viel zu häufig, dass sie einfach mitgenommen werden, teilweise beim Igelschutz abgegeben werden ohne Ortsangabe. Und wenn das dann Mütter sind, die noch säugen, also noch Gesäuge haben, dann wissen die
nicht, wo die
Auffangstation natürlich nicht, wo sie sie wieder aussetzen und dann hat man das Gegenteil bewirkt. Also beobachten und dann erst nach längerem Beobachten entscheiden, ob man tätig wird oder nicht. Ja, das wollte ich noch sagen. Die arme Igel.
Die arme Igel. Ja, gut. Dann.
Genug geigelt.
Haben wir es geschafft. Haben wir es geschafft.
Nein,
Stunde voll.
Jetzt gibt's Schnaps.
Jetzt machen wir Feierabend.
Ist ja schon
und,
6.
Ja. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Und ich glaube, wir können uns verabschieden, wa?
Du wolltest aber zum Schluss noch das Thema verraten.
Das Thema ist heute, ich guck nochmal.
Folge 15. Thema ist Folge 15.
Sendung ist 15 und heißt Debugging und Fehleranalysen.
Na, dann prüfen wir das jetzt auch nochmal nachträglich.
Ja, aber ich weiß noch nicht, ob wir die so nennen, aber wahrscheinlich.
Man ein Igel.
Ja, eher genau oder so. Mal gucken. Also, ich wünsche euch schöne Zeit und ich sag dann tschüss.
So, viel Spaß auf der SBS und grüßt mir alle Hörer.
Ja, haut mal rein.
Ciao, ciao.